Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Die Fußball-Europameisterschaft verlegt ins nächste Jahr, die Olympischen Spiele auch. Sportliche Großereignisse fallen dieses Jahr reihenweise aus. Aber eines der sportlichsten Kulturereignisse im deutschsprachigen Raum, das hat jetzt doch stattgefunden. Das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis nämlich. Und wer den gewonnen hat, das erfahren Sie gleich in dieser Sendung. Außerdem berichten wir über eine Ausstellung, die dem Künstlerpaar Uwe Lausen und Heide Stolz gewidmet ist. Die neue Corona-App wird uns beschäftigen. In Chile sind schon Ende vergangenen Jahres Denkmäler gestürzt worden. Und in unserer Reihe Endlich mal erklärt, da fragen wir, inwieweit Kunst heute nur noch Ware ist. Eigentlich, da lesen die Autorinnen und Autoren hier vor Publikum um die Wette und die Jury diskutiert dann öffentlich über die Beiträge und vergibt am Schluss die Preise. Doch so wie man die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt kennt, so konnten sie natürlich in diesem Jahr gar nicht stattfinden. Das meiste war diesmal digital. Das heißt, die Lesungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden vorher aufgezeichnet und eingespielt und die Debatte der Jury erfolgte dann live, wenn auch in Form einer Schaltung der Juroren quasi aus dem Homeoffice. So wurden heute auch die Preise vergeben, allen voran der mit 25 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis. Und den hat diesmal die 80-jährige Autorin Helga Schubert bekommen für ihren Text vom Aufstehen. Frage an meinen Kollegen Jan Drees aus der Buchredaktion. Haben Sie das erwartet?
Ebenso wie viele andere habe auch ich erwartet, dass Helga Schubert diesen Bachmann-Preis bekommt. Helga Schubert ist eine sehr würdige Preisträgerin, eine Preisträgerin, die mit ihrem Text auch Ingeborg Bachmann selber würdigt. Ursprünglich hatte sie vorgehabt, ihren Text vom Aufwachen zu nennen, das 80. Jahr in Anspielung auf eine der frühen Erzählungen oder Erzählzyklen von Ingeborg Bachmann, das 30. Jahr 1961 veröffentlicht. Sie wollte sich dann aber nicht allzu sehr an die Jury heranschleimen, so hatte sie es gesagt, und hat deshalb den letzten Satz dieser Erzählung von Ingeborg Bachmann genommen und hat darauf dann die Referenz gebaut. Und was sie daraus gemacht hat, das können wir kurz hören.
Seit dem Tod meines Vaters, 2 Jahre nach meiner Geburt, gab es keinen Mann mehr, der bei uns wohnte. Auch der junge Niederländer nicht. Sein Vater hatte es ihm verboten, dass sie eine deutsche Kriegerwitwe war und 10 Jahre älter als sein Sohn. Das alles hätte er verstanden. Aber dass sie ihr kleines Kind weggeben wollte, schien dem Vater ein unheilvolles Zeichen. Ich glaube, das war die Zeit, als sie mich wie von Sinnen mit dem Bügel schlug, weil ich meinen Mantel nicht an den Garderobenhaken im Treppenflur gehängt, sondern über den Stuhl im Wohnzimmer gelegt hatte. Ich bin dann in unser gemeinsames kleines Schlafzimmer auf den Boden gegangen, habe mich vor mein Bettgestell gekniet und den lieben Gott um Verzeihung gebeten.
Das war ein Ausschnitt aus dem Gewinnertext von Helga Schubert. Sie saß in ihrem Haus in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Wismar. Sie war zu Tränen gerührt. Sie hat lange nichts veröffentlicht gehabt und es gibt einen mehrhundertseitigen Text, einen Romanentwurf, an dem sie augenscheinlich arbeitet. Und was aus diesem Romanentwurf am Ende wird, werden wir wahrscheinlich schon im nächsten Jahr erfahren können. Und sie war sehr dankbar, dass sie teilnehmen konnte. Endlich, sie war 1980 ja schon einmal eingeladen und nun hat sie nicht nur teilgenommen, sondern auch gewonnen.
Ja, sie hatte damals in der DDR keine Ausreisegenehmigung bekommen und konnte deswegen am Wettbewerb nicht teilnehmen. Es gibt ja noch weitere Preise, unter anderem den Deutschlandfunkpreis mit 12.500 Euro ist er am zweithöchsten dotiert und den hat Lisa Krusche bekommen für ihren Text Für bestimmte Welten kämpfen und gegen andere. Hier ein Ausschnitt.
Im Lila ihrer Wohnung senkten sich ihre Schultern. Die Wohnung leuchtete andauernd so ambient wegen der UV-Lampen für die Pflanzen. Sie züchtete hauptsächlich Sansevieria, weil deren Blätter ihr weise vorkamen. Und ein bisschen Marihuana.
Jan Drees, um welche Welten geht es denn da, für die oder gegen die gekämpft wird?
Das haben wir uns alle zu Beginn des Textes auch gefragt, weil es zunächst nicht klar ist. Es geht um eine Heldin. Diese Heldin heißt Judith. Sie liegt in einem Wasser, das grün ist wie vergiftete Milch. Und wenn man den Text dann weiterverfolgt, wird einem klar, hier geht es um Virtualität und diese grüne Milch und dieses Floaten der Heldin könnte bereits eine Anspielung sein auf beispielsweise die Science-Fiction-Erzählung Minority Report. Und wir werden im Verlauf dieser Erzählung erfahren, wie Judith einerseits in ihrem Alltag lebt, aber gleichzeitig auch als Avatar in einem virtuellen Online-Spiel. Und dann wird einem zum Schluss klar, natürlich ist das Virtuelle die Erscheinungsform der Literatur schlechthin. Und jede Figur, die in Literatur auftaucht, ist selbstverständlich auch ein Avatar. Das heißt, wir wissen nicht, ob diese Judith, die dort dargestellt wird, wirklich in ihrem Alltag dargestellt wird oder in einer weiteren Form von Virtualität. Sie hat also ein Spiel im Spiel, einen Text im Text eingebaut und das auf derart souveräne Art und Weise komponiert, dass wir uns freuen können auf die vielen, vielen Bücher, die noch sehr junge Lisa Krusche schreiben wird, eine würdige neue Deutschlandfunk-Preisträgerin in diesem Jahr.
Dann zum Schluss noch mal ein Rückblick auf den Wettbewerb an sich. Es war ja diesmal ein ganz anderer Wettbewerb. Es gab keine direkte Begegnungen mit den Autorinnen und Autoren, kein Live-Lesen vor Publikum, nur digitale Diskussionen. Wie sieht denn Ihre Bilanz aus? War das nur eine Art Notlösung?
Was als Notlösung gedacht war, war dann doch in diesem Jahr eine wunderbare Veranstaltung. Es ist ein bisschen ironisch, dass Helga Schubert 1980 nicht teilnehmen konnte, weil sie nicht anreisen durfte. Und dieses Jahr konnte sie teilnehmen. Und zwar, weil sie nicht anreisen durfte aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen. Sie pflegt ihren Mann und dieses Virtuelle hat es ihr ermöglicht. Katrin Passig, die selbst einmal den Bachmann-Preis bekommen hat, hat dann auch auf Twitter geschrieben, ich hoffe, das verändert was bei Literaturveranstaltungen und Aufenthaltsstipendien. Das heißt, hier ist auch eine Forderung verbunden, möglicherweise damit, dass diese Präsenzpflicht geändert wird. Wir hatten vor ein paar Jahren den Fall, dass die nominierte Karen Köhler nicht lesen konnte, weil sie mit Windpocken im Bett lag und damals war es nicht möglich, sie zuzuschalten. Gleichzeitig gibt es ohnehin immer einen virtuellen Zweig, weil unter dem Hashtag TDDL getwittert wird. Es wird kommentiert und zwar wird der Wettbewerb auf Twitter eher ironisiert. Das konnte man beispielsweise sehen bei Philipp Tingler, einem der neuen Juroren vom Schweizer Fernsehen. Er war früher einmal Männermodel und er hat dort sehr, sehr teure Pullover getragen und unter dem Hinweis Shop the Look wurde dann auch auf Twitter immer wieder aufs Neue enträtselt, was Philipp Tingler hier getragen hat. Wir hatten alle, obwohl wir nicht in Klagenfurt waren, einen sehr unterhaltsamen und tatsächlich für alle, auch für die, die nicht mit einem Preis nach Hause gegangen sind, gewinnbringenden Wettbewerb.
Jan Drees war das, mein Kollege aus der Buchredaktion, über die Tage der deutschsprachigen Literatur, die dieses Jahr online stattgefunden haben. Seit Dienstag ist sie da, die Corona-App. Doch wer sie sich gleich installieren wollte auf einem Android-Handy, der musste überrascht feststellen, dass die App nur funktioniert, wenn man ihr den Zugriff auf die Standortdaten erlaubt. Die App weiß also damit, wo das Handy ist und, wenn man es bei sich trägt, auch, wo man sich selbst aufhält. Dass man die Standortdaten freigeben muss, das hat wohl technische Gründe, dürfte aber die Furcht davor, überwacht zu werden, eher steigern als geringer werden lassen. Ein anderer Kritikpunkt, der mag allerdings noch viel gewichtiger sein. Denn was wäre eigentlich, wenn nur wenige Infizierte die App überhaupt nutzen könnten? Anmerkungen dazu von Arno Orzesek.
Rasch noch ein Blick aufs Smartphone. Schon wieder kein Risikokontakt. Vielen Dank, Corona-App. Und nun zur Sache. Es ist ja so, dass man nach 5 Jahrzehnten sagen muss, Neil Armstrongs erster Schritt auf dem Mond war wohl doch kein riesiger Sprung für die Menschheit. Doch was kümmert das einen Helge Braun? Der Kanzleramtsminister hat am vergangenen Dienstag stolz verkündet, die Installation der Corona-App sei ein kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt in der Pandemiebekämpfung. Falls Sie die Pressekonferenz bei Phoenix nicht verfolgen konnten, es ging euphorisch zu. So extrem euphorisch, als wollten die Beteiligten die Verzögerungen und Pannen bei der App-Gestaltung hinter dem Rauch tüchtiger Selbstbeweihräucherung unsichtbar machen. Mehr geht kaum, schwärmte Gesundheitsminister Jens Spahn. Innenminister Horst Seehofer lobhudelte, unsere Mitarbeiter sind erstklassig. Telekom-Chef Timo Höttges jubelte, die Corona-App sei das beste Public-Private-Partnership-Projekt seines Berufslebens gewesen und, hört, hört, der Rockstar in Geschwindigkeit. Jürgen Müller von SAP tätschelte die 100.000 Nerds, die sich die Codes der App im Netz angeguckt und 1.500 Vorschläge für den letzten Schliff gemacht hatten. Es war, als hätte der Himmel die Deutschen geküsst. Nicht auszudenken, was erst los sein wird, sollte der erste Impfstoff gegen Corona von der Tübinger Firma CureVac kommen, der die Bundesregierung 300 Millionen Euro überwiesen hat. Aber seien wir fair. Nach ein paar Tagen läuft die Corona-App bereits auf mehr als 10 Millionen Smartphones. Das ist kein totaler Run, aber immerhin, ansprechend viele Leute finden das Mitmachangebot in Sachen Pandemiebekämpfung attraktiv. Und die Forschungslage macht ihnen zusätzlich Freude, meinte das Big Data Institut in Oxford noch kürzlich. Eine Corona-App wirke nur, wenn 60% der Bevölkerung mitmachen, reichen nach neuestem Stand 15%. Sicher keine Hürde für uns Beflissenen. Datenschutzbedenken? Ja, die gab es. Ein verlässlicher Reflex in Deutschland. Aber vergessen Sie das. Hören Sie auf Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Der meinte, dass Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien, sprich die notorisch freiwilligen Selbstverräter ihrer persönlichen Daten, die App als ihre sekundäre Sorge einsortieren können. Neumanns bemerkenswert originelle Formulierung bedeutet nichts anderes als grünes Licht von höchster Stelle eben vom CCC. Schade nur, dass man trotzdem Wasser in den Wein gießen muss. Es klingt banal, aber um die Corona-App zu installieren, braucht man erstens ein Smartphone, zweitens eines mit jungem Betriebssystem und drittens basale Bedienkenntnisse. Falls Sie jetzt abwiegeln, hey, hat doch jeder, dann hören Sie mal bitte, was Ihnen Patrick Larscheid entgegnet, der Leiter des Gesundheitsamtes in Berlin-Reinickendorf. Ich sehe die App als ein Spielzeug der digitalen Oberklasse. Fakt ist, es gibt sie bislang nur auf Deutsch und Englisch. Diese Sprachen versteht aber kaum jemand dort, wo laut Larscheid wohnliche Zustände herrschen, wie sie der Pathologe Rudolf Virchow vor 150 Jahren erlebt und bekämpft hat. Wer sich in Berlins Problemzone nicht auskennt, mag an die rumänischen und bulgarischen Mitarbeiter des Schlachtbetriebs Tönnies in Nordrhein-Westfalen denken. Auch die Corona-App wirft also die soziale Frage auf und die Antwort ist bekannt. Besser, man gehört zu den Bessergestellten. Das Fatale ist nur, dass das Virus schon seit Wochen hauptsächlich bei Schlechtergestellten zuschlägt. Laut Kanzleramtsminister Braun ist die hiesige die beste aller Corona-Apps weltweit. Ironie der Geschichte, selbst wenn's stimmt, könnte der Nutzen sehr dezent sein. Niemand hofft es, aber vielleicht wird sich unsere unbegrenzt selbstbewusste Exekutive eines Tages nicht an Neil Armstrong, sondern an Napoleon erinnern müssen, der einst unkte, vom Erhabenen zum Lächerlichen sei es nur ein Schritt.
Das waren Anmerkungen von Arno Orzesek zur neuen Corona-App. Brigitte Bardot mit ihrer Mutter beim Shoppen. Das ist das Motiv eines Bildes, das Gerhard Richter 1965 gemalt hat. Fast 20 Jahre später haben die Stadt Oberhausen und das Land Nordrhein-Westfalen dieses Bild dann gekauft für nur 28.000 D-Mark. Und als das Bild dann vor 3 Jahren in Oberhausen gezeigt wurde in einer Ausstellung zum Thema Kunst als Ware, da hing neben dem Bild die handgeschriebene Notiz Geld auf Leinwand. Gerhard Richter ist nicht nur einer der teuersten lebenden Künstler, er ist auch einer, der die astronomischen Preise, die für Kunstwerke heute gezahlt werden, scharf kritisiert. Ist Kunst also heute nur noch Ware oder gibt es doch noch die wahre Kunst mit H? Eine Frage für unsere Reihe.
Endlich mal erklärt.
Ja, Carsten Probst, hat Gerhard Richter recht mit seiner Kritik? Ist Kunst heute nur noch Ware?
Ja, nimmt man mal als theoretische Fluchtlinie für diese Fragestellung Karl Marx, dann ist Kunst wahrscheinlich sogar das Beispiel par excellence für das, was er als Grundcharakteristikum des Kapitalismus verstanden hat, nämlich dass der abstrakte Tauschwert von einem Ding seinen Gebrauchswert übersteigt. Und Kunst hat für uns ja bekanntlich keinen klar definierten Nutzen, ist also wirklich das abstrakte Kapital schlechthin. Aber Gerhard Richter war natürlich wohl so ziemlich genau das Gegenteil von einem Marxisten oder ist es auch. Ich glaube aber, man muss kein Marxist sein, um zu sehen, dass wirklich in den letzten Jahrzehnten auf dem spekulativen Kunstmarkt, jetzt gerade für Moderne und für Gegenwartskunst, eindeutig der Erwerb von hochpreisiger Kunst zu so einem Alternativgeschäft für Aktienkauf oder für andere traditionelle Kapitalanlagen entwickelt wurde. Und man muss andererseits auch wiederum sehen, die Extreme auf diesem Markt bilden ja eigentlich nur einen sehr kleinen Teil des Kunstmarktes. Die meisten Kunstwerke gehen für ein oder zwei sechsstellige Tausendersummen an neue Besitzerinnen und Besitzer oder manche sogar noch darunter. Ja, und auf diesem in Anführungszeichen normalen Kunstmarkt geht es natürlich schon um Nutzen und nicht zuletzt darum, dass KünstlerInnen auch von irgendwas ja leben müssen.
Sind denn diese Kriterien der künstlerischen Qualität und die Ideale von Wahrhaftigkeit und Schönheit der Kunst nur ein Mythos?
Ja, vielleicht ist es umgekehrt gerade dieser Mythos, der das Geschäft mit Kunst so befeuert bis heute. Also weil das Produkt Kunst eben auch das Versprechen enthält, an einem Geheimnis der Kunst, einer möglichen verborgenen Wahrheit direkt teilhaben zu können durch den physischen Besitz eben so eines geheimnisvollen Kunstobjekts. Bei Adorno war es zum Beispiel noch so, dass er eben diesen Gedanken von Humanität, von Kunst, der Kunstfreiheit auch gar nicht so aufgeben mochte. Er spricht von Janusköpfigkeit der Kunst, gleichzeitig Konsumprodukt eben, produziert von der Kulturindustrie, aber gleichzeitig eben auch die Künstlerautonomie, die sozusagen nochmal die Distanz zu diesen Mechanismen des Marktes hat. Aber dieses Argument kann man natürlich auch genau umdrehen und sagen, gerade deshalb ist Kunst noch als Ware attraktiv, weil sie uns glauben macht, sie sei eigentlich mehr als nur Ware.
Wie sah es denn mit dem Kunstmarkt eigentlich in Zeiten aus, als das noch anders war? Oder anders gefragt, gab es überhaupt eine Zeit, in der es nur wahre Kunst mit Haar gab und ganz ohne dieses finanzielle Kalkül?
Das weiß ich nicht genau. Man kann natürlich sehr weit zurückgehen auf die Zeit der sogenannten Kultbilder. Also Hans Belting, der Kunsthistoriker, hat vor allem einem Zeitalter vor der Kunst gesprochen, also als Bilder noch angebetet wurden sozusagen. Da spielte vielleicht jetzt der konkrete Marktgegenwert nicht so diese Rolle. Ich glaube aber, man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit sehen. Bei mir jedenfalls ist es immer wieder eine Sache, dass ich erlebe, beispielsweise bei Kunstaktionen von jungen KünstlerInnen, da sehen sie dann im Publikum teilweise oder hören Sie Leute, die sich fragen, das soll Kunst sein? Für so einen Quatsch bekommen die nun einen Haufen Geld. Das ist natürlich hanebüchener Irrtum. Die meisten KünstlerInnen können von ihrer Kunst heute nicht leben, machen das also erkennbar nicht des Geldes wegen. Und ich kenne eigentlich auch andererseits, einschließlich Gerhard Richter, nicht wenig erfolgreiche KünstlerInnen, die diesen Kunstmarkt auch von sich aus schon ziemlich ablehnen, manche sogar darunter leiden. Und hier wird, glaube ich, so ein bisschen vorschnell manchmal der Künstler oder die Künstlerin mit dem Kunsthandel oder dem Reichtum mancher Sammler identifiziert. Das, glaube ich, ist so ein bisschen, führt ein bisschen in die Irre. Dieser Kunstidealismus, kommen wir noch mal kurz auf die Geschichte zurück. Der Kunstidealismus um 1800, der ist natürlich eigentlich ein Idealismus, der größer war als das Marktkalkül, obwohl zur damaligen Zeit natürlich Kunst auch schon ständig gekauft und verkauft wurde, aber es galt als ein Akt der Freiheit, der künstlerischen Freiheit, Kunst selber für die Künstler anzupreisen. Der Unterschied zu heute besteht eigentlich, glaube ich, nur darin, dass diese romantischen Ideale, also heute fast als obsolet gelten, aber trotzdem für diese Kriterien der Kunstbeurteilung noch wirksam sind. Und wenn jetzt heute so einige Investoren dahin gehen und die Kunst sozusagen als eine Aktienfortschreibung nehmen, dann ist das sozusagen nur die moderne Wendung eines alten, merkantilen Kunstbegriffs, kann man sagen.
Vielen Dank. Das war mein Kollege Carsten Probst zur Frage, ist Kunst heute noch nur noch Ware, in unserer Reihe endlich mal erklärt. Nicht einmal 30 ist er geworden, der Künstler Uwe Lausen. 1941 in Stuttgart geboren, fand er in München Kontakt zur Künstlergruppe Spur und begann als Autodidakt zu malen. Seine Bilder erregten in den politisch aufgeladenen 1960er Jahren schnell Aufmerksamkeit und er hatte sofort Einzelausstellungen. Seine Frau, die Fotografin Heide Stolz, inszenierte provokante Szenen vor seinen Bildern und nach exzessivem Drogenkonsum starb Uwe Lausen dann 1970 durch Suizid. Unter dem Titel »Du lebst nur keinmal« werden jetzt Uwe Lausen und Heide Stolz, die 1985 gestorben ist, von der Stuttgarter Staatsgalerie vorgestellt als Künstlerpaar der 1960er Jahre. Christian Gampert berichtet.
Das erste Bild der Ausstellung heißt ironisch »Schlaraffenlandschaft« und ist ein beeindruckendes, abstraktes Farbgemansche. Uwe Lausen hat es 1962 im Alter von 21 Jahren gemalt. Der Sohn eines Stuttgarter SPD-Bundestagsabgeordneten rebellierte mit gestisch aggressiven Werken gegen die satte Bundesrepublik und ihren Nazi-Bodensatz und setzte sich dabei selbst aufs Spiel. Seine Freunde waren die auf Publikumsbeteiligung setzende Münchner Künstlergruppe Spur und die ebenso provokanten Pariser Situationisten um Guy Debord, der sogar ein Flugblatt zur Verteidigung von Lausen schrieb, als der wegen Pornografie und Beleidigung der Kirchen kurz ins Gefängnis musste. Die Ausstellung ist eine Reise in die Ambivalenzen der 1960er Jahre. Uwe Lausen hatte anfangs auch eine spielerische Ader. Er beglückte das Publikum mit dem düster ins Bild gekratzten Porträt eines Uhu-Weibchens und montierte eine Christusfigur und Eierschalen in seine Farbwülste. Ziemlich bald aber ergreift ein surreal aufgeladener Ekel Besitz von Lausens Bildern. Neben knallbunten Hundertwasser-Schrebergärten sieht man viel Gedärm und Körperflüssigkeiten. Im Grunde ist das avancierter Kitsch, aber eben brutal. Kuratorin Selima Niggel.
Man muss sagen, Lausen war bewusst ein Autodidakt. Der wollte absolut nicht auf eine Akademie gehen. Er hätte gekonnt, er war sogar kurz eingeschrieben in Stuttgart, aber ist nicht hingegangen, wurde dann wieder exmatrikuliert, weil er nicht erschienen ist.
Lausen lebte ab 1964 mit seiner Frau, der Fotografin Heide Stolz, und den beiden Kindern auf einem Bauernhof bei München. Heide Stolz inszenierte Szenen mit Nackten vor Lausens Werken und kollagierte höhlenartige Ensembles aus Lippen und Zähnen. In der Fragmentierung des Körpers fanden die beiden zeitweise eine künstlerische Gemeinsamkeit, die sich bei Stolz in erotisch aufgeladenen Akten und Happening-Szenen äußerte, bei Lausen hingegen viel destruktiver in frei im Raum vagabundierenden Körperstümpfen, an denen kopflose Anzugträger in Schwarz-Weiß lehnen.
Die Gewalttätigkeit ist ein absolut stringentes Moment. Und es ist auch ein Moment, wo man sich selber als Betrachter wirklich positionieren muss, weil es eben sehr schwankt zwischen einer kritischen Gewaltdarstellung und einer affirmativen Gewaltdarstellung.
Uwe Lausen hatte Mitte der 1960er Jahre nun auch die Pop-Art wahrgenommen. Farblich wird er bonbon-grell wie David Hockney. Die Körper sind bisweilen verdreht wie bei Francis Bacon. Skandaltauglich war Lausens Ringo-Porträt, auf dem der Beatles-Schlagzeuger mit schwerendem Bein dasitzt und onaniert. Das Bild ist im Grunde eine Paraphrase von Georg Baselitz' Die große Nacht im Eimer und zeigt, wie verzahnt die deutsche Kunstszene damals war. Die Werke von Uwe Lausen werden nun immer psychedelischer. Versicherungsagenten schreiten durch dominante blaue Farbflächen, Körper wölben sich oder lösen sich auf, Teppich- und Tapetenmuster signalisieren wie bei Sigmar Polke die bedrohliche Spießigkeit der Außenwelt. Zugleich nimmt die Aggressivität zu. Ständig haben die Figuren nun eine Waffe im Arm, eine Art ästhetische Vorhut der RAF, die offenbar nur im radikalen Akt sich selber spüren kann. Am Ende spielte wohl der Drogenkonsum die Hauptrolle in Uwe Lausens Leben. Da malte er nur noch Wasserhähne und gedärmartig verknollte Abflussrohre. An Gesellschaftsveränderung hatte Lausen sowieso nie geglaubt. Aber sein Werk spiegelt die enorme innere Gewalttätigkeit der frühen Bundesrepublik, den letztlich vergeblichen Aufstand der Kinder gegen die Altnazis und ihre verkrustete Wohlstandskultur.
Christian Gampert berichtete über eine Ausstellung zum Künstlerpaar Uwe Lausen und Heide Stolz in Stuttgart. Im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung sind Denkmäler gestürzt worden. Ein Sklavenhändler, ein Konföderiertengeneral, aber auch berühmte Helden, die von manchen den Unterdrückern zugerechnet werden, wie Christoph Kolumbus. In Großbritannien fordern einige sogar, Winston Churchill vom Sockel zu stoßen, weil er als britischer Premierminister Internierungslager in Kenia zu verantworten hatte. Denkmalstürze, die von den einen als richtiger erster Schritt gesehen werden, um die Kolonialvergangenheit endlich aufzuarbeiten. Andere verurteilen sie als Ausdruck blinder Zerstörungswut. In Chile hat es schon Ende vergangenen Jahres einen solchen Bildersturm gegeben, während der Massenproteste gegen die Regierung. Viktoria Eklau berichtet.
Mitte November vergangenen Jahres auf einem Platz der chilenischen Stadt Concepción. Demonstranten ziehen mit aller Kraft an einem Seil, das sie der Statue des spanischen Eroberers Pedro de Valdivia um den Hals gelegt haben. Als dieser schließlich kopfüber vom Sockel fällt, jubelt die Menge. In jenen Wochen erbitterter Proteste werden in Chile auch andere Monumente gestürzt, von Kolumbus und weiteren Konquistadoren, aber auch von chilenischen Unterdrückern des indigenen Mapuche-Volks. Sergio Gress, Historiker an der Universidad de Chile, analysiert den Denkmalsturm. Es war eine Reaktion gegen den chilenischen Nationalstaat mit seinem oligarchischen und elitären Charakter. Gegen einen Staat, der unsere kulturelle, ideologische und politische Vielfalt leugnet. Chiles große Protestbewegung will die aus ihrer Sicht überkommenen Strukturen tiefgreifend verändern. Der Staat soll demokratischer, pluralistischer und sozial gerechter werden, mittels einer neuen Verfassung. Die Demonstranten haben der Regierung ein Referendum abgerungen über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung. Wegen der Corona-Krise ist es von April auf Ende Oktober verschoben worden. Dem Denkmalsturm vom vergangenen Jahr fielen Symbolfiguren der historischen Unterwerfung und Ausgrenzung zum Opfer. Kolonialherren, Militärführer und autoritäre Vertreter der chilenischen Zentralmacht. Für rechtskonservative Kreise war die Zerstörung oder Beschädigung der Monumente Vandalismus. Historiker Sergio Gress hat eine andere Sichtweise. Die Entfernung von Monumenten, sei es mit legalen Mitteln oder durch zivilen Ungehorsam, ist meiner Meinung nach ein Schritt hin zu einer notwendigen Revision unserer Geschichte. Sergio Gress gehört selbst der Bewegung Ciudadanos por la Memoria an. Bürger für die Erinnerung. Sie kämpft in Chile beharrlich für die Beseitigung von Symbolen der Pinochet-Diktatur. 2013 erreichten Gress und seine Mitstreiter, dass die Behörden der Hauptstadt Santiago eine Hauptverkehrsader umbenannten. Ihr Name war 11 de Septiembre gewesen, 11. September, das Datum des blutigen Putsches von 1973. Seit Jahren fordert die Bewegung auch die Entfernung einer Statue des Militärjunta-Mitglieds José Toribio Merino. Bei Regierungen verschiedenster Couleur hat sie jedoch bislang auf Granit gebissen. Es gibt Figuren, die statt auf ein Podest gehoben zu werden, für ihre Taten hätten bestraft werden müssen. Urteilt der Argentinier Marcelo Valco, Autor eines Buchs mit dem Titel Pedestales y Prontuarios, Podeste und Strafregister. Valco gehört einer der Bürgerinitiativen an, die in Argentinien seit langem versuchen, den ehemaligen Präsidenten Julio Argentino Roca vom Sockel zu holen. Im 19. Jahrhundert war Roca für die Vertreibung, Versklavung und teilweise Ausrottung tausender Mapuche-Indios verantwortlich. Aber alle Bemühungen, seine beiden Denkmäler in Buenos Aires und der südargentinischen Stadt Bariloche entfernen zu lassen, sind bislang gescheitert. General Roca gilt vielen Argentiniern als Archetyp des Völkermörders. Aber es ist nicht leicht, ihn wegzukriegen. Die alte Garde argumentiert, Roca habe unseren Teil Patagoniens vor den wilden Indios und vor den Chilenen gerettet. Und die Eliten, an die Roca das eroberte Land verteilte, haben zum Teil immer noch Macht. Immerhin, Valco und der inzwischen verstorbene Historiker Osvaldo Bayer haben erreicht, dass an mehr als 30 Orten eine Umbenennung von Straßen mit dem Namen Roca stattgefunden hat.
Victoria Eglau war das über den Bildersturm in Chile und die Folgen dort. Und nun noch aktuelle Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Der israelische Politikwissenschaftler Ze'ev Sternhell ist heute im Alter von 85 Jahren in Tel Aviv gestorben. Sternhell wurde 1935 in Polen geboren und emigrierte 1951 nach Israel. Als Kind wurde er im Zwangsghetto Zeuge von Brutalität und Morden durch die deutschen Besatzer. Er konnte fliehen, wurde katholisch getauft, gelangte nach Frankreich und emigrierte nach Israel, wo er später studierte. Mutter und Schwester wurden Opfer des Holocaust. Sternhell wurde Professor für Politikwissenschaft in Jerusalem und durch Forschungen zum Faschismus bekannt. Er promovierte über die extreme Rechte in Frankreich, den Nationalismus und die Entstehung des Faschismus. Sternhell entwickelte einen ideengeschichtlichen Faschismusbegriff, der dazu führt, dass er nicht auf eine bestimmte geschichtliche Periode beschränkt bleibt. In Berlin sprach er noch vor 4 Jahren auf einer Peter-Weiß-Tagung.
Der Faschismus war kein Unfall der europäischen Geschichte und er ist kein Produkt des Ersten Weltkrieges. Er ist in erster Linie ein kulturelles Phänomen. Er ist kein Regime, keine Partei, keine Bewegung. Und er ist immer noch Teil unserer Wirklichkeit. Nachdem er kein Produkt des Ersten Weltkrieges ist, gibt es auch keinen methodologischen Grund für die Annahme, dass er 1945 starb.
Seif Sternhels historische Arbeiten waren ein Beitrag zum Verständnis des Präfaschismus und der These, dass eine neue Rechte nach 1945 jederzeit wieder daran anknüpfen könne. Seine Veröffentlichungen wurden in Frankreich, in der englischsprachigen Forschung, auch durchaus kontrovers diskutiert. Obwohl er als Soldat in israelischen Diensten war, an Kriegen teilnahm, war er der Regierungspolitik gegenüber sehr kritisch eingestellt. Er schrieb Kolumnen in der Zeitung Haaretz, war Mitglied der Friedensbewegung Shalom Achshav. Er kritisierte die Siedlungspolitik Israels, was dazu führte, dass er 2008 Zielscheibe des Hasses der extremen Rechte wurde und ein Bombenanschlag auf sein Haus verübt wurde. Die deutsche Ausgabe seines Buchs Faschistische Ideologie, eine Einführung, ist erst im letzten Jahr überarbeitet und neu aufgelegt worden. Vor der chinesischen Botschaft in Berlin ist heute mit einer Marathon-Protestlesung an den 2017 in China gestorbenen Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo erinnert worden. Die heute Morgen um 6 gestartete 12-stündige Lesung aus Texten, Briefen des Schriftstellers und Menschenrechtlers hatte der evangelische Pfarrer Roland Kühne aus Kempten bei Düsseldorf organisiert. Mit der Aktion sollte daran erinnert werden, dass Liu Xiaobo an dem Tag nach 12 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden wäre.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die bundespolitische Diskussion um die Fleischindustrie. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Szefanowski. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.